EAC Kloten Podcast. Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. Wir sind zurück mit dem EAC Kloten Podcast, Folge Nummer 8. Und das an einem schönen Tag, nämlich nach dem schönen Sieg gegen den EAC Olten. Und bei mir ist der Präsident, der Mike Schärchli. Hoi Mike, wie geht's dir?
Grüezi. Ja, gut. Das Wetter gut ist, dann will langsam einspuren aufs Playoff.
Hast du auch so gut geschlafen wie ich nach dem Sieg von gestern?
Ja, wir haben nicht so lange geschlafen. Wir sind nach dem Match noch ins Bad Toro in Olten. Das haben wir mit ihm abgemacht, wenn wir gewinnen. Dann gehen wir retour und der Wirt hat gesagt, ja, gewinnen eh nicht Olten, sei heimstark. Und dann haben wir leider unsere Wette einlösen und sind nach dem Match nochmal dort vorbei.
Ja, zum Glück konnten wir die Wette einlösen, aber wir wollen ganz vorne anfangen. Man kennt dich in Kloten, man weiss, wer du bist. Aber wie bist du überhaupt zum EAC Kloten gekommen? Wie ist das entstanden?
Das ist eigentlich eine spezielle Art entstanden. Ich bin 2001 mit meiner Frau auf Kloten gezogen und eigentlich den Sommer durch, wer mich kennt, immer sehr aktiv mit allen Kulturgütern und so unterwegs und hat eigentlich immer parallel die EHC Kloten verfolgt. Ich darf es aber da auch offen zugeben, als Stadtzuger auch noch Karten in Zug und habe ein bisschen hin und her geswitcht, hauptsächlich Hockey. Und das ist so 12 Jahre gegangen, hin und her. Ich war in einem Match in Kloten, habe dann irgendwann mal Redliner-Billett genommen, da mal ein bisschen mehr präsent zeigt. Und im 14. dann im Sommer zwischen dem Greenfield-Festival und dem Trucker-Festival in Interlaken haben mir Spieler angerufen und gesagt, eben, Kloten, schwierige Situation, Geldaktion, ob ich ihnen irgendwo helfen mit der Solidaritätsaktion, mit ihrem Lauf und mit dem Event noch in der Halle, was vorkommt. Ist vor allem der Treiber war der Schöcki Jenny mit der Frau, mit dem Bodi. Der Victor war auch involviert, Sanchesco, Lehm Romano. Und ja, dann habe ich gesagt, es kommt eigentlich ein bisschen ungünstig, weil wir sind gerade jetzt mitten im Sommer. Aber logisch, wenn du in Kloten wohnst und doch auch ein blau-weißes, rotes Herz über ein paar Jahre schon ein bisschen an dich angeeignet hast, dann hast du nicht können Nein sagen. Und dann habe ich mich getroffen mit ihnen und haben ein Sharing gehabt und gesagt, kümmert ihr euch um die Solidarität, um die Aktionen, Geldgeneration zusammenstellen plus den Lauf und wir machen alles, was hier bei dieser Halle ist. Von der Technik, von der vom Ablauf, vom Drehbuch, vom Moderator, gibt der Büssi noch vom Radio Energy.
Ich glaube, Mr. Danos ist dort auch noch.
Ja, genau.
Ich richtig mag erinnern.
Ja, ja dazu mal hat das
noch gefällt.
Sind wir breit aufgestellt.
Genau. Das war 2014 gewesen, so wie du gesagt hast. Dort bist du aber nicht als Präsident eingestiegen. Wie war nachher der Weg zum Präsidenten? Ich glaube, das war nachher während oder nach dem Abstieg gewesen. Wie ist das genau gelaufen, dann 2014, bis du dann das Präsidentenamt übernommen hast?
Ja, wir haben dort, die ganze Geschichte war dort sicher so gewesen, dass man, glaube die richtigen Zeichen gesetzt hat, von den Spielern angefangen, bis im Umfeld, dass man eigentlich zueinander zuschafft und versucht, dass der Konkurs kann abgewendet werden kann. Und das sind ja heute ganz wichtige Siege, wenn man kann retour schauen. Es ist nicht mehr schwierig, wenn in der Branche raus ist, ah, Kloten, schon wieder Konkurs, und wenn du gar nicht Konkurs gewesen bist, dann merkst du halt manchmal, dass gewisse Sympathisanten von anderen Clubs, oder auch von den eigenen vielleicht, dann auch manchmal das Hirn nach den Emotionen einstellen. Und das ist nicht negativ gemeint, aber es ist einfach so, wenn man juristisch in der Schweiz einen Club Konkurs geht, dann fährt er in der zweiten Liga wieder an Hockey spielen. Das ist regulativ. Und er fährt nicht irgendwo an, in der Nazi B oder im A, macht er einfach weiter. Und es gibt auch keine Auffanggesellschaftslösungen. Also von dem her musst du es regeln. Und das ist geregelt worden. Und ja, nachher, als der Philipp Gedul und Tommy Matt reinkommen, ist, haben wir als Agentur einfach gesagt, ja, wir würden gerne helfen, die Emotionen hochzuhalten und wieder mitbeleben, haben dann eigentlich im Mandat für eine faire Lösung für den Club, weil bereichern kannst du dich als Agentur dort nicht gross. Also du kannst sagen, wir können das und das und das übernehmen. Marketing, Sponsoring, Hospitality, Fan-Engagement, die Aktivitäten auf einem gesunden Niveau. Und wir stellen da das Personal ein. Und so bin ich eigentlich bös gesagt, wie aus dem Portfolio raus mit Sport und Skirennen und Festivals und so ist dann irgendwie das Eishockey dazugekommen. Ich habe es aber immer so angeschaut, dass ich am Morgen auch in Kloten, gerade mit der Vorgeschichte von den Präsidenten, dass wenn wir das übernehmen, dass wir jeden Morgen in den Spiegel schauen und sagen, mal, ich kann meine Mitarbeiter zahlen. Und wenn ich etwas sollte, darüber gewinnen, dann habe ich einen Loge oder einen Bullypunkt. Wenn du ein bisschen vergleichst, in den letzten Jahren hast du immer unser Logo irgendwo gesehen, weil es ist einfach wieder retour. Ich glaube nicht, dass es der Ansatz ist, in Kloten etwas Neues, Breiteres aufzustellen. Und nachher bist du als Below-the-Line-Agentur der grosse Profittreiber. Das will ein Fan nicht hören, das will ein Spieler nicht sehen. So eine gute Mischung. Und so bin ich dann einfach in den Verwaltungsrat hineingerutscht und, aber auch Vermarkter gewesen. Und irgendwann habe ich dann ein bisschen das intern aufteilen und sagen, gut, in der Agentur kümmert sich gewisse mehr ums Marketing-Sponsoring. Wenn es nicht lang geht, gehe ich selber nicht in die Hose. Oder tu den einen oder anderen nötigen, jetzt uns zu helfen. Aber ich habe immer mehr die Rolle eigentlich, sagen wir mal, vom Zusammenhalt in der Region, vom Kommerziellen, zuerst als Delegierte, dann als Vizepräsident reingenommen. Ja, und irgendwann, das ist so wie auf einem Rollband, oder? Und
dann ist es immer weitergegangen.
Ja, und halt der Präsident. Und
dann, aber eben das, was du ansprichst, das Erbe, das ist ja wirklich nicht so ganz einfach gewesen. Und du hast von den Emotionen der Fans geredet. Und die meisten Leute, die werden ja Fan oder machen etwas, wenn es im Club gut läuft. Wieso hast du dich zu diesem Schritt bewogen gefühlt oder wieso bist du nachher zum Präsident geworden, eigentlich wo der Club, wenn man böse will, sagen, am Boden war?
Ja, das suchst du in der Regel suchst du es nicht. Ich glaube, es kommt auch sehr schnell aus, wenn einer will Präsi sein, nur will Präsi sein. Wir hatten so eine Situation, das müssen wir korrigieren, aber ich glaube, im Sinn und Geist musst du ja immer sagen, sportliches, emotionelles Gut gehört den Fans, gehört der Region. Und die Spieler und die Fans machen eigentlich die Musik und nicht irgendwie der Verwaltungsrat oder der Präsident. Und es ist ja oft so, und ich will jetzt auch nicht an Kollegen nachtreten oder an einem Constantin oder so, aber dort halt oft, wo der Präsident sehr stark um einen Banden oder um einen Garderoben oder um einen sofortigen Trainerentscheid ist, dort können auch oft die Mannschaften nur punktuell Erfolg haben. Also können mal einen Cup holen, da können sie nur mal einen Cup holen, aber so Serienmeister gibt es meistens nicht. Also das Bild zeichnet sich eigentlich von einer stoischen Ruhe. Und auch wenn du das mit ganz grossen Clubs anschaust, oft, für mich aus Bayern München, meistgehasste Club in Deutschland, aber auch der erfolgreichste. Also,
eben wegen dem Erfolg.
Wegen dem Erfolg, ja.
Und eben du sagst eigentlich wirklich Finger weg von der Garderobe, eben dort hast du eigentlich nichts suchen im täglichen Business, das sollen die Leute machen, die verantwortlich sind für das. Es ist dir wichtig, dass dort der Abstand auch hergestellt ist.
Ja, das ist klar. Ich glaube, es hat am Schluss auch mit dem Verantwortungsgrad zu. Wenn du gute Leute einstellst, die den Sport leiten, dann musst du denen auch die Verantwortung geben. Das habe ich aber auch zulernen. Ich meine, wir hatten auch eine Situation, wo ich noch Vizepräsident war, und da können wir offen über das Thema reden, wo wir gesagt haben, es muss etwas gehen, wenn der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und dann haben wir für uns dazumal einen guten Pusher gefunden mit dem Kevin Schläpfer und gesagt, komm, der Kevin, der wär's doch. Und wenn du dort rumgehst, auf Stimmenfang, in die Garderobe und sag mal, Stakeholders vom EHC-Umfeld, dann, das ist ein mein Learning, dann musst du versuchen, die ehrlichen Antworten rauszufinden. Und nicht das, was du hören willst, sondern wirklich die Ehrlichkeit. Und dann wirst du vielleicht den einen oder anderen Trainer nicht nehmen, weil er, obwohl er zwar das könnte, aber vielleicht hat er keine Chance da. Weil er vielleicht einfach aus einer ganz anderen Historie in Biel aufgestiegen ist und da in Kloten, das ist eine Dynastie rum. Und das sind meine Learnings heute immer, was ist einfacher, auch wenn eine Mannschaft sehr lang schwedisch geprägt ist, kannst du nicht einfach Kanadier holen und Spielsystem ändern. Also das eine muss immer mit dem anderen stringent übergehen, dann kann es auch funktionieren. Aber am Schluss zeigt es sich auch im Schweizer Hockey. Also, es sind ja oft nicht die Mannschaften, die die stärksten Spieler zusammengekauft haben, an der obersten Stelle. Auch dort ist manchmal gleich die Disharmonie näher als die Harmonie, wenn zwar die Payroll sehr hoch ist. Und so von dem her bin ich jetzt eine Freude in der Swiss League. Es wird immer erwartet, ja, wenn wir der Erste sind. Es ist nicht ganz so einfach. Es ist am Schluss ein Mekano, eine Mannschaft, eine Stimmung, eine Veränderung. Ein Club in einer falschen Liga, das gebe ich offen zu, wir gehören nicht in die Liga. Aber es ist nicht immer so einfach, dass du einfach da die Gegner wegputzt.
Ja, zu dem kommen wir dann später noch. Du hast schon viel erlebt mit dem EAC, du bist schon lange dabei. Was würdest du sagen, was ist dein schönster Moment in deiner Karriere bisher mit dem EAC?
Wahrscheinlich einer meiner schönsten Momente war, wo ich zwar mit meiner Familie nicht in die Ferien konnte, wir alles annulliert haben, aber den Club konnte retten und es nicht noch gibt. Ich finde, Göpp oder so, das kannst du immer holen. Aber ein Club, der 70, 80 Jahre da ist und dann ist ein Stecker gezogen wird oder eine Lizenz, die auf sie verkauft wird, dann ist es dann vorbei. Dann fährst du FC Wettingen 93, dann fährst du die vierte Liga wieder an. Oder? Und das sind für mich die schöneren Momente, weil die anderen, die kannst du über den Sport irgendwann wieder definieren oder einen Meister der Göpsig oder einen Aufstieg. Das hat aber nichts mit der Leidenschaft zu tun. Also Leidenschaft entwickelst du, du manchmal auch mal, dass du Leidenschaft und der leidliche Erfolg und der Misserfolg auch in einer Meisterschaft, es kann nur einer gewinnen. Wir sind in der Rölfer Liga, es kann nur einer gewinnen. Zehn sind enttäuscht. Vielleicht in unserer Liga jetzt nicht. Vielleicht sind fünf enttäuscht, aber die anderen, weil sie gar kein so Ziel haben. Aber Fakt ist, ich glaube, der schönste Moment war wirklich, zweimal nacheinander den Club retten, dass es noch gibt.
Es ist eigentlich auch verrückt, dass man zweimal hintereinander einen Club retten muss. Also dass es geschafft wird. Also eben, wir sind alle froh, alle Klotner-Fans sind froh, dass es geschafft wurde. Das ist ja so. Und wenn wir noch von der anderen Seite reden, wo wir natürlich auch machen wollen, was ist dein traurigster Moment mit dem EAC? Lassen wir mal den Abstieg aus. Vielleicht hast du sonst noch irgendwelche Sachen, wo dich traurig oder wo du nicht so gut gefunden hast, die rund um den Club gelaufen sind.
Nein, traurig ist vielleicht das, dass man zwar manchmal sagt, man macht neue Gefäße, wie so einen Inside-Talk und so Themen. Und danach hörst, dass du irgendwie vielleicht als Ownerboard oder als Präsident vielleicht zu dominant bist oder zu viel Einfluss willst haben. Am Schluss willst du nur im Sinn und Geist etwas bewegen, was der Region dienlich ist. Und du kannst es nicht allen recht machen. Ob du mal einen Preis veränderst oder mal eine Spielregel definierst oder bei den Stehplätzen ein Good Hosting einsetzt, das kann die Fans auf der Rampe super finden. Wir regulieren uns selber, aber ein Sitzplatz kann das doof finden. Und da kannst du nicht allen das recht machen. Und dann ist es manchmal der traurigste Moment, wenn du dann musst hören oder jetzt irgendwie letztes Mal im Forum gelesen, irgendwie, ja, der Schälchen will gar nicht aufsteigen.
Auch zu dem kommen wir noch. Okay. Das ist alles noch auf der Liste.
Und das sind dann die Momente, wo du sagst, hey Mann, hey nein. Also,
ja. Wo schauen die überhaupt zu? Ja. Also, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet. Ich werde jetzt noch ein bisschen über die Gegenwart schwätzen mit dir. Wir sind 3/4 von der Meisterschaft von der Regular Season ist jetzt um. Ich sage, wir sind jetzt da nach dem Match gegen Olten. Da nehmen wir jetzt den Podcast auf, wo wir zum Glück gewinnen können. Super Spiel gewesen. Was ziehst du für ein Fazit, wenn wir nicht nur aufs Sportliche schauen, sondern auch aufs Geschäftliche von dieser Saison 21-22 bisher?
Es ist das dritte Jahr schwierig. Ich meine, in dem Jahr, wo wir sehr gut in Position waren, haben wir im Viertelfinale gegen GC den Stecker gezogen, Corona kam, ein Match leer, nachher gar nicht mehr. Dann hat es die ganze Saison praktisch ohne Zuschauer gegeben. Aber mit Stabilisierung und Solidarität auf der ganzen Linie. Vom Aktionariat über Baspo, über Versicherungen, über Fans und Zuschauer. Und das Jahr ist halt wirklich die harte Nummer, dass du eigentlich pro Match einfach 20, 25 Millionen Schutz verlierst, weil du einfach weniger Konsumation hast. Du musst gleich alle Beträge zahlen, die anfallen. Und am Schluss musst du auch noch die Stimmung positiv behalten, auch unter den Rängen. Es darf nicht irgendwelche Symptome aufkommen, ja.
Kommen wir nicht ins Stadion.
Also. Ja, oder auch Waschwa, ja, wir kommen sicher wieder ins Finale, aber dann langt es uns wieder nicht, sondern wir schaffen es, wenn wir alle die gleiche Richtung strampeln und positiv bleiben und auch ein bisschen stolz sind. Ich meine, wo siehst du es jetzt in Europa, dass zwei Mannschaften so vorne weg sind, 2,55 Punkte pro Match holen, alles gewinnen außer gegeneinander. Also das ist eine gute Geschichte und das muss man irgendwie auch geniessen und auch konsumieren können, weil ich glaube, in einer 14er Liga muss Kloten drin sein. Das ist unabdingbar. Auch in einer 12er muss es natürlich drin sein, aber in einer 14er umso mehr. Und dann sind wir aber sicher am Anfang mit weniger Siegen belohnt. Und von dem her ist es ganz wichtig, dass wir einfach das Momentum, das wir jetzt haben, so eine Heimstärke und auch so viele Spiele spielen, auch mal schlechte Spiele spielen, aber dann gewinnen, auch mal viermal in Rückstand sein, neuerdings seit 6 Wochen sind viermal hinten drin gewesen und die Match haben wir gekehrt. Keine Unruhe an der Garderobe. Das ist eine Sicherheit.
Moral von der Mannschaft,
das zeigt die Moral von der Mannschaft.
Ja. Du sagst, eben, es fehlen immer wieder Einnahmen bei diesen Heimspielen, weil wieder die neuen Massnahmen gekommen sind. Sie haben eigentlich gut sozusagen können anfangen, es haben alle können kommen, dann ist wieder mehr dazu gekommen mit 2G, wieder mit Masken. Wie stemmt man das überhaupt? Man redet auch immer von den Freunden in Kloten. Haben die auch wieder mehr Geld müssen einschiessen, dass man das überhaupt noch stemmen kann? Eben, weil du sagst, pro Heimspiel 20 bis 25'000 Franken die einfach fehlen wegen diesen Massnahmen. Da kommt man ja vom Staat, fließt kein Geld jetzt, oder?
Nein, fließt kein Geld. Wir haben sicher einen guten Ausgang gesagt, dass wir mit unserer Behörde, soweit wir können, die Stadtverwaltung, können reden über gewisse kleine Abgaben, aber auch dort sind Spielregeln, sind Rules. Parallel haben wir eine Baustelle und nicht alles offen und nicht alles in Betrieb. Das, da kann man sicher miteinander im Sinn von der Sache auch zueinander arbeiten. Und parallel haben wir verschiedene Stakeholders. Wir sind 7 im Aktionariat, dann 12 Freunde und aber es ist sicher das Aktionariat viel höher Beitrag als die Freunde sind da, wenn es ein geplantes Budget, ein Defizit gibt, dass sie dann einstehen, aber sie haben jetzt sich auch bereit erklärt, das voll und ganz abzurufen, weil eben die Saison, die wird auch mit dem Final, das wird teuer, wir wollen uns jetzt auch noch verstärken, das ist wichtig, auf den einzelnen Positionen vielleicht noch ein bisschen den einen oder anderen holen. Und ich glaube, das ist im Interesse von der ganzen Region und auch von der Mannschaft in der Garderobe und auch vom Trainer. Wir müssen alles dem Plan und dem Ziel vorne, also unsere eigenen Interessen hinten anstellen und eine Mannschaft aufstellen, die ab März wirklich unschlagbar ist.
Ich weiss noch, ich mag mich noch ein Interview von dir erinnern. Ich weiss nicht, wann es war. Es war auf jeden Fall vor der 2G und vor der Maskenregel, wo du gesagt hast, im Januar werden wir den 5'000er-Schnitt haben. Ich denke, das hätten wir erreicht ohne die Massnahme. Jetzt habe ich nachgeschaut, ist der Schnitt 4'042. Und damit sind wir besser wie der Rapid, Davos und Aschua. Macht dich das stolz?
Es motiviert, weiter zu arbeiten und auch mit dem Marketing-Team rund. Und Linda, der Janis, der Tom, dass man da auch weiterhin Engagement, Schulprojekte und so abholt und alle mit auf den Weg nehmen. Das ist wichtig. Also ich glaube, am Schluss sind es ganz viele Widrigkeiten. Also wir sind Widrigkeiten gehabt, letztes Jahr mit Krankheiten, mit Corona. Jetzt haben wir Corona omnipräsent, 2G, 2G plus Auflagen. Und ja, dann müssen wir, ich sage mal so, mit Humor können wir es ja nicht nehmen, aber wir müssen doch weiterhin humorvoll unterwegs sein, weil wenn wir uns zu fest mit dem versteifen, dann vergessen wir eigentlich, dass die Mannschaft auch sehr ein tolles Hockey zeigt.
Du hast gesagt, alle ins Boot holen, das versucht man auch immer wieder mit verschiedensten Aktionen, dass immer mehr Fans ins Stadion kommen, man ladet die Gemeinde ein. Was erwartet Fans jetzt, wo es Richtung Playoffs geht? Was kommt da noch? Wie wird man eben den Hexenkessel dann da oben in Kloten wirklich haben, dass es auch dann irgendwann mal hoffentlich dann ausverkauft ist, spätestens dann in den Playoff. Was wird man da noch machen? Was kommt auf die Fans zu?
Ja, eben, wir warten jetzt auch auf den Rückruf von Ovechkin und nein, Spass beiseite. Es ist sicher so, dass man ein Storytelling muss aufbauen und auch mit dem Stehplatz und mit dem Sitzplatz auch verschiedene Ideen am Anschauen sind. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt einmal, dass wir allen die Angst haben können nehmen, dass es nicht mehr zu Schlüssigen kommt und dass wir jetzt dann irgendwann auch wieder in den Modus können, möglichst alle, die wollen, in die Halle gehen, dass wir denen den Zugang wieder können ermöglichen. Ich glaube, wenn die zwei Pässe fallen richtig, die Würfel richtig hier, dann können wir auch wirklich auf Mitte Februar das Storytelling gut auffahren, dass wir da auch die Emotionen abholen. Wir haben keine Göppe mehr. Wenn man zum Beispiel vergleicht mit Rappers und ihre Dinge, die sind in Mission gekommen, weil sie natürlich auch noch die Göppe geholt haben. So. Und wir sind aber breiter und interessanter abgeschätzt. Und ich glaube nicht, dass es ein Klotner oder ein Zürcher Unterlandvolk wird fehlen, die nötige Zeit einzuplanen, um die Match zu besuchen, vor allem ab dem Viertelfinal-Playoff.
Was denkst du, oder wie gross ist die Hoffnung, dass die Massnahmen endlich fallen auf Playoff? Oder weißt du da schon mehr? Oder wie ist man da im Gespräch, vor allem auch mit Bern, mit den verschiedenen Clubs? Es klingt ja jetzt so, als könnte vielleicht wieder ein bisschen mehr aufgehen, als könnte es lockerer werden. Hast du da irgendwelche Insider, die du uns kannst verraten kannst? Dass eben wieder alle ins Stadion können?
Nein, ich gehe davon aus, dass alle ins Stadion können, wenn wir alle brauchen.
Das ist gut, das hoffen wir alle zusammen. Du hast es schon angesprochen, neben dem Stadion, da ist eine grosse Baustelle. Ich glaube, die kann man nicht übersehen, jeder, der im Stadion ist und jeder, der Kloten-Fan ist, der weiss das. Natürlich, aber wie bist du dort involviert?
Wir sind am Schluss involviert in all das Thema, was auch den reinen Eissport anbelangt. Mit der Halle wird natürlich auch Curling gespielt und andere Themen abgewickelt und findet statt. Und von dem her, glaube ich, ist die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und uns einwandfrei. Frei. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn es dann mal sichtbarer wird, wenn dann mal das Dach fertig ist, wenn
der Graben dann ein bisschen.
Graben machen wir. Genau. Und ja, es ist aber bis dann, Dezember, das Jahr, wenn wir noch durchbeissen alle und hoffen, dass es wenig schneit und regnet, wenn jeweils eine Stunde vor dem Match die Leute am Waldweg drauf am Laufen sind. Oder, ja, das ist auf dem her wichtig.
Aber der Bauplan, der kann eingehalten werden. Also Dezember, wir erleben nicht den Flughafen Berlin so geschmolzen, dass irgendwie das noch 5 Jahre hingezogen wird. Dezember kann man voraussichtlich einziehen.
Nein, ich glaube nicht. Also die allgemeinen Lieferengpässe von Holz und anderen Materialien, die sind ja auch in der Schweiz bekannt, aber ich gehe fest davon aus und vertraue da auch der Bauführung und der Stadtverwaltung, dass wir auf den Januar ziemlich genau eine Arena mit einer Nebenarena haben, wo so ist, wie sie auch illustriert ist.
Seit dieser Saison spielen wir ja in der Stimo Arena. Da ist es eigentlich ziemlich ruhig geworden, wo man das gesagt hat, dass es neue Stimo Arena heisst. Es hat keine grossen Diskussionen gegeben. Wie hast du das wahrgenommen, den Namenswechsel von der Swiss Arena zu der Stimo Arena jetzt?
Gut, ich meine, der Urs Steiger ist ein lokaler Immobilien-Geschäftsmann. Er macht es ja nicht, weil er irgendwelche Interessen hat, falsche Zeichen setzen. Er hat das von der ersten Sekunde an richtig gemeint. Er hat gesagt, ich will etwas retro geben in der Ortschaft, der Region. Und ist auch mit uns im Verwaltungsrat, ist auch Aktionär. Und das ist, für mich ist das am Schluss auch ein weiteres Kapitel in die Region retour. Also wir haben heute eine Geschäftsstelle, wir haben ein Büro, wir haben Verwaltungsräte, die mehrheitlich Kloten, Epizenter, 20 Kilometer und herum wohnen. Wir müssen nicht irgendwo in die Staaten rapportieren, sondern wir gehören uns selber, gehören der Region. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass dann, ja, bevor irgendwo eine internationale Fluggesellschaft ja, den Namen würde zieren, weil es Lufthansa Edelweiss nicht mehr hätte können, dass man versucht, in der Region einen Namenspartner zu finden. Und am Schluss ist es auch einfach eine weitere Marketing-Einnahmequelle, wo man nicht darauf verzichten kann.
Und etwas, was auch noch geändert wurde, ist zwar, dass man endlich mit Karten zahlen kann. Ich glaube, ich bin wirklich nur noch an den Bankomat gegangen für die Kloten-Match. Zum Bargeld holen, sonst kannst du überall mit Karten zahlen. Jetzt endlich auch bei uns in Kloten im Stadion. Wie schwierig ist es gewesen, das Ganze zu organisieren? Schon oft hat man gelesen, ja, wann kommt das endlich? Aber jetzt kannst du mal endlich sagen, wie schwierig ist es überhaupt, um das zu organisieren, dass man nicht einfach das von heute auf morgen so umsetzen kann?
Ja, am Anfang haben wir auf ganz cash-free. Ich habe das auf verschiedenen Open Air auch schon so umgesetzt. Da habe ich aber doch das Gefühl, von der Zielgruppenaffinität und von der Altersstruktur ist es schwieriger, wenn wir eine Kloten-Paycard machen. Und so sind wir eigentlich auf eine Cash-Free-Lösung gekommen, nicht eine Cash-Less-Lösung. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen am WLAN arbeiten und den transitorischen Abwicklung, dass wir dort vielleicht von 8 Sekunden auf 3 Sekunden runterkommen und dann sind dann bald alle happy. Aber eben, es ist ein Prozess. Zuerst eine Namensänderung, dann die Baustellenwertung, dann Cashless, dann der Videowürfel, der noch kommt. Also von dem her...
Dann ist der schwarze Fleck endlich weg, wo ja, sich genau. Alle darüber ja, aufregen, genau. Über den schwarzen Fleck. Wir müssen auch noch über die neue Swiss League reden. Wir wissen, du bist der Kopf von der, oder Titbit ist der Kopf von dieser neuen Swiss League. Viele Leute haben es schon gelesen, es ist überall darüber berichtet worden. Kannst du uns ein bisschen mehr verraten, was beinhaltet die neue Swiss League? Was ist das Hauptmerkmal von der neuen Swiss League ab nächster Saison dann?
Also abgebrochen ist es so, und darum geben wir auch so viel Invest, wie wir das Gefühl haben und felsenfest überzeugt sind, die zweite oberste Profiliga hat eine höhere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit verdient. Die Arenen sind zum Teil moderner wie im Oberhaus, die Sportler und der Nachwuchs ist eine wunderbare Arbeit, die tätig wird. Wir haben Club wie Schottfond, wo Serienmeister waren, also hat viele traditionelle Werte in dieser Liga. Und es ist einfach unter ihrem Wert verkauft. Und wenn man jetzt das Modell von Amerika wählt, dann macht es Sinn, dass durchaus, wenn die National League separiert geht, in dem Fernsehkontrakt geht, dass wir den Weg eingewählt haben und sagen, die Swiss League, die sollte neu alle Partien möglich sein, zum Zoomen, zum Streamen. Die ganzen Partien müssen irgendwo auch vermarktet werden. Und die Aussenwahrnehmung muss Minimum von jedem Club-Epizenter 40 Kilometer recht wachsen. Und ich glaube, auf denen die Pläne in Spanien haben wir bis jetzt alle abgeholt und erreicht. Und es ist nicht so, dass die Hit der Kopf ist. Wir haben immer gesagt, wenn wir in der Umsetzung stark sind, von so Themen realisieren, mit einem einfachen Swiss League Studio, mit den Adaptionen, dass die Inhouse-TV in den Club das können rauffahren können. Und vielleicht, dass man einen kommerziellen Naming-Partner plus 4-5 Hauptpartner einsetzt und auch so die Liga anders wahrnimmt. Dort sind wir stark. Der Kopf ist der Verwaltungsrat von der Swiss League AG, wo ich bewusst mit Kloten nicht drin bin. Wie ich auch immer gesagt habe, wir als Optik Kloten, wir müssen ein Ziel haben, nämlich die Liga schnellstmöglich verlassen. Obwohl es uns auch mit dem Anzahl Siegen von dieser Optik gefällt. Aber der Anspruch, wenn man genauer beim EHC hinschaut, mit dem Nachwuchs, mit diesen A-Mannschaft im Nachwuchs, mit den Kosten, die wir haben in der Arena, mit den Grundbedürfnissen in Zürich für Spitzenhockey, mit Derby, ist es ganz klar, 4 Jahre Swiss League sind genug.
Du hast es angesprochen, eben mit dem Sicht in der National League. Viele Leute fragen sich dann, ja gut, jetzt hat man die Sicht für die National League, man will eigentlich rauf, wie kann man dann gleichzeitig noch die Swiss League vermarkten? Das verstehen viele nicht, und vielleicht kommen dann auch ein paar Leute Eindruck über, ja, der Mike, der will ja gar nicht aufsteigen, weil er will Kloten in der Swiss League behalten, dass die Swiss League attraktiver ist.
Nein, das ist fertiger Bullshit. Also für mich ist die Swiss League selber in der Agentur gar nicht ein rentabler Case, es ist ein Invest von uns. Und zwar mehrere 100'000 Stutz pro Jahr. Wir sagen einfach, wenn das Hockey willst, langfristig breiter positionieren, dann dürfen so Themen wie Göpp-Wegfall nicht passieren. Oder eben, dass ein zweitoberste Liga Profisportler hat, tolle Arenen hat, zum Teil sehr viel 6000er Derbys Zuschauer hat, aber niemand kann es wahrnehmen, der kann es von außen im Nachgang konsumieren. Das darf nicht sein. Und dort haben wir angehabt. Und das mit den verschiedenen Hüten, das ist klar. Ich meine, bin auch Vizepräsident vom Opener Gampel und vermarkte das Greenfield. Und ich mache auch das Street Parade und man verkauft aber auch EDM-Konzert mit den genau gleichen Künstlern zu einem anderen Preis. Aber es hängt ja nicht mit dem anderen zu. Mein Herz ist in Kloten, mein Wohnort ist in Kloten, da bin ich Präsident. Und was meine Mitarbeiter in der Swiss League prägen und machen und müssen verkaufen, wo ich dann ab und zu auch mithilfe, ist es absolut für mich ein anderer Case.
Es ist vor allem wichtig, dass das die Leute eben verstehen. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der zweithöchsten Eishockey-Liga, dass man alle Spiele wird live sehen in Livestreams. Ich weiß nicht, ob es das schon früher gegeben hat. Nein, ich weiß es nicht. Wie kann man das aufbereiten? Wie bringt man auch kleinere Clubs dazu, dass sie eben so einen Livestream rauffahren können? Wie geht das? Und wie wird das funktionieren nächstes Jahr? Wer kann die Livestreams überhaupt dann sehen? Und sind da schon Tarife bekannt?
Also das erste Mal haben wir die Ausschreibung anschauen und sagen, wie wenn wir in den Markt gehen, dass wir nicht im bestehenden Gefilde, wo das Haus von oben abgebaut worden ist, oder mit UPC Sunrise, mit NHL und der National League, dass wir dort dann einfach irgendwie wieder in einem absoluten 7-fachen Rangrücktritt hinten dran häuseln und so per Zufall alle 2 Wochen einen Match den mal bringen. Sondern gesagt, wir bringen mit 360 Partien live hin. Das ist heute eine OTT-Plattform, das Inhouse-TV, ein einfaches Studio gehandhabt, wo wir eigentlich ab dem Sommer auffahren, die Planung. Das ist in der heutigen Welt sehr einfach möglich, wenn man weiss, mit welchem Partner man will gehen. Dann brauchst du einen Medienpartner, der darauf hinweist, dass die Spiele live sind, dass man die Spiele, wenn man Saisonkarte hat, auch kann kostenlos konsumieren kann. Das ist eine Abo-Plus-Lösung, die wir ja bekannt haben. Und für einen, der nur ein individueller Fan ist in Kloten, Zoom-Gast, an 4-5 Match geht, der hat die Möglichkeit, mit der Kreditkarte Weekend-Pass, Pass of the Month, also Monatspass, für einen sehr überschaulichen Preis einzukaufen und kann so dann den ganzen Monat in dieser Liga umschneiden oder kann Anfangsjahr für einen Franken XY, das wird irgendwo zwischen 80 und 180 Franken sein Abo einfach lösen, einmalig, und hat einfach die ganze Liga auf seiner Tablets-Nattel, wo der war. Also das ist eine OTT-Plattform, wo man reinkommt. Und ja, und dort ist logischerweise die Dachvermarktung dran geknüpft mit dem Namenspartner, dem Hauptpartner. Und das macht auch durchaus Sinn, dass dann die Liga auch anders wahrgenommen wird.
Was auch oft zur Diskussion gestanden ist, sind ausländische Teams. Viele Journalisten haben da darüber geschrieben. Und wird das jetzt eine Swiss League mit noch irgendwelchen italienischen, österreichischen, was auch immer für Teams, ist die Diskussion vom Tisch? Nimmt man jemanden von der MySports League auf oder kommt wirklich noch jemand vom Ausland dazu?
Wir haben es einfach müssen offen lassen, unseren Statuten und unseren Regulativ, dass wir ein ausländisches Team aufnehmen können, weil in der Swiss League ist es klar, sollte Kloten oder ein anderer Club aus der Swiss League den Aufstieg und Promotion in die National League gelingen, dann ist die Ausgangslage so, dass man Minimum eine Mannschaft aufnehmen muss, weil die Zug Academy zieht sich zurück. Eine 10er Liga brauchst du im Minimum. Unser Ziel ist langfristig 14 oder 12, aber Minimum in 3 Jahren spätestens wieder auf 12 sein. Und das bringen wir nur hin, wenn wir eigentlich da alle auf alle Seiten offen bleiben. Aber es ist ganz klar, es ist ein Schweizer Produkt. Wir wollen Schweizer Mannschaften drin haben und wir wollen auch unbedingt in dieser Swiss League mit dem Fanvoting beste Spieler wählen, mit maximal 2 Ausländern plus allenfalls 2 weitere Ausländer, aber die sind nun unter 23. Also wir wollen da nicht falsche Zeichen setzen von einer sogenannten wilden Liga oder Jekami von gestrandeten Kanadiern. Also wirklich, wir wollen ganz, ganz viel Schweiz drin, ganz, ganz viel Fanwesen drin, ganz, ganz viele gegnerische Fans, die auch gerne an die Derbys können und auch willkommen sind. Und das sind dann auch unter anderem ein paar Attribute, wo dich vielleicht von der einen oder anderen Liga ein bisschen Distanz, oder, sag mal, eine andere Wahrnehmung haben. Aber ich glaube, in allen Ligen, ob MySports, ob National League oder Swiss League, wird momentan ein extremer Zugang auf den Fan gemacht. Man versucht, die Rechnung mit dem Wirt zu machen. Minimum, jetzt, was ich das Jahr empfinde, war letztes Jahr nicht so gewesen, aber ich glaube, man nimmt heute viel mehr Planbarkeit, wo wir die Liga nennen, was will der Fan? In einer 14er Liga geht es nicht nur darum, wer wird Meister und wer kommt ins Pre-Playoff, sondern es geht auch um Leidenschaft entwickeln mit Auf- und Abstieg und Durchlässigkeiten. Und das, wer meint, auf dem engsten Raum in der Schweiz, man kann alles zubetonieren, der hat einfach für mich von Fan-Engagement keine Ahnung. Und ich weiss, ich habe in diesem Bereich Ahnung, wir haben Festivals mit in 900 Zehlendorf, wo wir 150'000 Leute mobilisieren können. Also, denken, dass es jetzt einfach einfacher ist, alles zu betonieren und den Abstieg oder Aufabstieg wegzuschaffen oder nur noch über wirtschaftliche Kriterien können in der Liga eingefiedert oder rausgefiedert werden, das ist eigentlich nicht das, was der Zuschauer will sehen.
Also das Projekt, das klingt sehr, sehr spannend und für jeden Hockey-Fan ist das interessant. Ich will aber wegkommen von der neuen Swiss League und wieder zu mehr zu Kloten kommen, zu der Aktualität. Schon seit 3 Saisons oder 4 Saisons muss man eigentlich mit den Budgets planen für die Swiss League, aber eben auch mit einem Budget rechnen für die National League. Wie schwierig ist das, wenn man für 2 Ligen muss planen
muss? Ganz einfach. Mein CEO hat eigentlich ein Pult und auf der linken Seite den Korpus mit National League und links und rechts mit der Swiss League. Und
ist wirklich so einfach?
Nein, du musst halt 2-gleisig fahren. Aber ich glaube, da haben wir auch einen riesen Vorteil. Wir sind Dutzende Jahre in der National League gesehen und haben Budgets von 8 Millionen Verlust bis 800'000 Gewinn erwirtschaftet. Von dem her haben wir sehr viel Basismaterial da und haben auch, glaube ich, einen guten Gameplan. Wie gehen wir vor, sollte uns Promotion nicht gelingen? Wie stellen wir das Team im Sommer, komplettisieren wir, wie fahren wir wieder rauf, dass wir auch wieder Spitzenclub werden? Und wie tun wir uns die Attribute, die wir uns hoch ansetzen, Nachwuchs, Ausbildung, Club, Sprungbrett Club, wie würden wir das in der National League wirklich umsetzen? Ich glaube, das haben wir letzten Samstag auch wieder ganz Verwaltungsrat, ganz aktakt. Da sind wir eigentlich, der Gameplan sehen alle gleich. Und das beruhigt mich einfach, weil es ist immer einfacher. Am Anfang wird immer applaudiert. Ja, breiter abgestützt, super. Aber es ist auch schwieriger, weil breiter
abgestützt. Es wird auch gefahren, oder? Wenn viel mehr Leute.
Viel mehr Einflüsse, viel mehr Köche. Viel
ich kenne das Sprichwort vom Koch, genau, die verderben den Brei. Aber du würdest sagen, Kloten ist und wer parat dann für die National League? Da ja, ist alles parat. Definitiv. Auf allen Stufen, 6 Sponsoring, Sitz, Mannschaft, Geschäftsstelle, da ist man ready.
Wir das ist das, was Fans hören. Wir haben sie gar nicht abgestreift, das Gewand. Wir haben nie gesagt, Sportchef und Teammanager, wir brauchen nur noch einen. Oder auf der Geschäftsstelle, wir brauchen nicht mehr ein dreiköpfiges Makrom-Team. Wir haben ja das Nazi angewandt, haben wir gar nicht abgelegt. Bis natürlich auf das Spielermaterial, das wir haben müssen anpassen. Aber von der Geschäftsstelle bis zur Betreuung, bis zur Zusammenarbeitsform mit den kommerziellen Partnern, mit der Stadtverwaltung etc. Wir sind immer breit aufgestellt gewesen. Und sie haben uns nie auf Nazi-B-Niveau oder Swiss-League-Niveau begangen. Darum ist es so wichtig, dass wir sagen, so jetzt, 4 Jahre ist genug.
Wenn wir von der Geschäftsstelle reden, dann müssen wir natürlich auch noch auf den Abgang von Pascal Signet sprechen kommen. Ende November hat der Pascal Kloten verlassen, so damit auch den EAC verlassen. Was sind dort die Gründe gewesen? Auch über das ist eigentlich in den Medien nur spekuliert worden.
Ja, ich glaube, das ist doch schon wieder ein Zeitchen seither, aber die Ausgangslage ist eigentlich einfach, wir haben, Pascal hat mit uns zusammen sehr eine intensive Zeit gehabt, wir haben sehr vieles verändert, sehr viel umgestellt gehabt und am Schluss haben wir letztes Jahr auch die Ausgangslage gehabt, dass er eine Doppelfunktion ausgeübt hat, als Sportchef und als CEO und dann ist bekanntlich, hast du auch sehr viel Zügel in der Hand mit dem Nachwuchs, mit Simul etc., und dann schaffst du die Promotion nicht, dann kriegst du selber in den Bass, der Verwaltungsrat in den Bass, da bleibt etwas hängen und dann irgendwann schaust du halt die Perspektive mit dem Feldstecher nach vorne und von Pascal ist auch signalisiert worden, dass es maximal nur ein Jahr und dann haben wir im Verwaltungsrat uns auch zurückgezogen und gesagt, ja gut, es ist einfach, wenn der Pascal uns sagt, dass er dann und dann dass die vielseitige Tätigkeit gesehen hat, retournieren kannst du fast ein CEO nie. Also du sagst, jetzt machst du nur noch das oder kommst noch da einen recht starken Body über. Und dann bist du ehrlich miteinander und sagst, gut, wollen wir uns auf das Datum einigen oder wollen wir uns schneller einigen? Und für die Farbe und für den Prozess, den wir drin stecken, das war ein mein Job, es ist einfach nichts anderes, wie wichtig, wenn man sagt, lieber jetzt eine Dreislinie ziehen und sagen, komm, wir trennen uns jetzt, du bist ein freier Mann und wir können die jetzt weiterprägen und gestalten, wo wir hinwollen. Und vor allem haben wir Leute in der Reihe, die über die Zugehörigkeit von der Liga darüber hinaus in dem Club wieder drin sind. Und ja, es ist halt ganz einfach, man hat die Abnutzung, auch die Pascal erlebt hat, die ist nicht ganz einfach gewesen. Ich meine, wir haben vieles geändert, wir sind mit dem Verein, mit der AG zusammengeführt. Wir sind eben in Covid in den Hang geblieben. Niemand hat die Auflagen und die Probleme gehabt wie mir. Du hast Swiss League, du hast einen Druck vom Oberhaus und sagst, ja, du musst also 10 Millionen Budget haben, sonst hast du oben gar nicht verloren. Wir haben das Nazi, also National League gar nicht abgelegt. Und parallel kämpfst du dann einfach überall an der Front für die Gelder, für die Einnahmen. Und ja, gewisse Abnutzung mit dem Nicht-Aufstieg ist einfach dann allgegenwärtig vorhanden und mit Doppelfunktion. Und es war am Schluss ein normaler, ehrlicher, schneller, fairer Entscheid gewesen, dass wir eher intensiv gesagt haben, wir gehen separate Wege. Ist aber auch noch glücklich gewesen, dass wir mit dem Christian Fontana gerade einen CEO gefunden hat, der verfügbar war, der Kloten kennt, der
genau, auf ihn wäre jetzt auch zu sprechen gekommen. Wir hatten ziemlich schnell den Christian Fontana also gerade vorgestellt. Wie ist es dazu gekommen, dass er die Position übernommen hat? Ist er jetzt der neue CEO? Weil es ist ja dort von etwas anderem, das ist die neue Bezeichnung. Und wie hat man ihn gefunden? Oder wie ist man gerade auf ihn gekommen? Eben, er ist ja Klotner.
Er ist Klotner, ist über 30 Jahre da. Ihn kennt man vom Stadthaus bis ganze Verwaltungsab, Freunde kennen und schätzen ihn. Und er hat sicher, ich sag mal, der CEO mehr der Innendienst, ist sicher der, wo für die Ruhe des Hauses sorgt, die ganzen Sachen überwacht, koordiniert, aber ein hohes Vertrauen in die einzelnen Bereiche gibt. Und auch, das habe ich auch in meiner Ansprache dann gesagt, es ist eigentlich die Chance für jeden, einen halben Meter vorzugehen und ein bisschen eigene Verantwortung zu übernehmen. Weil der Club ist nicht ein Einzelmasken, Mike Schelke oder Pascal Signer oder wir zwei, so, sondern wir sind breit. Und es ist wichtig, dass auch jeder seine Verantwortung kennt, seinen Radius kennt und auch weiss, dass wenn wir aus einer reorganisierten Phase von fast 1000 Tagen rauskommen, dass dann aber auch die Abläufe und die Tätigkeiten ein bisschen mehr in die Verantwortung von jedem Einzelnen gelegt wird. Und das ist ja nicht ein Hieb gegen hinter oder gegen vorne, es ist einfach gegen die Situation. Wir haben gesagt, wenn wir den Wechsel machen jetzt, dann müssen wir jemanden haben, der die ganzen gut strukturierten Abläufe weiterführt, aber selber nimmt einfach den halben Schritt retour und lässt vielleicht sich mal auf der Kutsche von links und rechts auch andere Leute teilhaben an der Führung der Rösser. Aber ja, das ist, glaube ich, ein normaler Prozess, den man allgegenwärtig kennt. Ich habe es total falsch gefunden, wenn ich jetzt einen neuen CEO gesucht habe, wo alles wieder gekehrt haben, die gesagt, ja, das ist schlecht gemacht, ich würde es so machen und da
finanziell. Wenn er auf dieser Mission ist, nein, müssen wir auf dieser bleiben. Und er wird auch auf dieser Kutsche sitzen, egal welche Liga-Zugehörigkeit, nächste Saison.
Genau.
Gut, dann habe ich noch einfach ein paar allgemeine Fragen, die wirklich völlig wild durcheinander sind, die aktuell sind. Und zwar, in welchem Bereich bist du persönlich zufrieden und wo wünschst du dir noch Verbesserungen in dieser Saison? Sechs von den Fans oder sechs von der Mannschaft? Wo wünschst du dir noch, dass es nochmal einen Schritt vorwärts geht?
Ja, ich sage sicher, die Stimmung in der Halle mit der Maske hat einen kleinen Dämpfer im wahrsten Sinn erlitten. Die Stehplatzfans machen das aber jetzt grandios, auch gestern in Olten. Das hat mir richtig gefallen, gut da. Ich habe schon zwei, drei Mal gedacht, was ich gut tun kann, irgendwelche Beatmungsgeräte können schenken oder so euch. Aber es ist wichtig, dass jeder, unabhängig, ob er es jetzt gerne macht oder ob es mühsam ist. Für einen Verwaltungsrat ist es mühsam, 200-300 Millionen zu schiessen. Für einen Fan ist es mühsam, hinter der Maske schreien. Aber für einen Spieler ist es grausam schwierig, eine volle Halle haben, aber keine Stimmung haben. Also da muss jeder einfach versuchen, an die Maxime gehen. Und dann werden wir auch miteinander uns tragen und nach vorne orientieren. Und ja, das ist so ein bisschen das Augenmerk, wo wir das Wichtigste haben müssen. Ruhe im Umfeld bewahren, Ruhe in der Sache, in der Ruhe liegt die Kraft und vor allem positiv denken. Meine, wir haben eine sehr starke Mannschaft und die weiss, was sie letztes Jahr noch hätten können, vielleicht die einen oder anderen noch besser machen. Und wenn mit all diesen Learnings voranschreitet, dann werden wir im März, April ein wunderbares Hockey in und um Kloten erleben.
Wie gross ist deine Vorfreude schon auf Playoffs? Kommst du mit den normalen Spielerfloskeln, die sagen, Spiel für Spiel, Einsatz für Einsatz, Tag für Tag? Oder denkst du schon früher und freust dich auf die geilste Zeit im Jahr?
Nein, ich glaube wirklich, also da fehle ich vielleicht einen kleinen Elefant im Porzellan, aber ich nehme Spiel für Spiel. Ich glaube, das ist das Einfachste. Jedes Spiel einzeln nehmen und jedes Drittel einzeln nehmen. Ich habe es gestern auch in Olten. Dann haben mir gesagt, du bist ja mega ruhig. Und gesagt, ja, pff, da sind wir zwei, drei hinten drin am Block, sind gerade rücken, sie lachen. Also, dann kehren wir nochmal. Und das ist genau so gekommen.
Was sagst du all diesen Fans, die eben nervös werden? Weil jetzt ist auch schon weg, dann hat man gedacht, ja gut, wir laufen durch. Aber jetzt kommt das Olten, wo irgendwie auch alles gönnt. Und wenn man da so ein bisschen liest, sei es im Facebook oder sonst irgendwo, dann hat man da schon ein paar Leute, die nervös werden, weil jetzt Olten einfach auch gewinnt. Was gibst du denen mit auf den Weg?
Nehmen Beruhigungstabletten.
Hoffentlich gehören sie das und nehmen sie das. Du bist ein grosser Sportfan, bald sind die Olympischen Spiele. Wie wirst du die Olympischen Spiele verfolgen? Verfolgst du sie überhaupt oder gibt es für dich nur ein Swissli Kloten momentan?
Nein, es gibt momentan nur Kloten, Beachvolleyball, Kinderskirennen. Nein, ich bin ganz ehrlich, jetzt so ein bisschen ohne Zuschauer und so, sagt es mir ein bisschen weniger das Jahr. Ich werde, wenn ich vielleicht sonst bei 170 Stunden live gewesen bin, wird es vielleicht das Jahr vielleicht 80, 90 Stunden maximal sein, wo ich...
Vor allem in der Nacht, wo wir aufstehen.
Das kommt noch dazu, genau. Ja.
Dann zum Abschluss noch zwei Fragen, die Transfers anbelangen. Ich weiss, normalerweise bist du nicht der Mann für Transfers, aber gleich die Leute fragen sich halt, der Niffeler geht zu Olten, ist sein Ersatz geregelt?
Da kann man davon ausgehen, dass es geregelt ist, ja.
Und die Transfer mit dem HC Aschua, den wir jetzt gemacht haben, jetzt der Martin Ness leider schon verletzt. Was sind da die Hintergründe, dass man da Knellwohl von Portole ins tiefste Jura schickt?
Dass sie die Intensität von der National League kennenlernt, dass sie wissen, ob sie auf dem Niveau könnten funktionieren. Und sie kommen ja, wenn das Ablaufdatum in Aschua ist bekannt, man weiß, wenn man jetzt Eis abtaut, das Playoff kommt es nicht mehr kommen. Und von dort her kommen sie dann mit einer anderen Intensität und einem Rhythmus wieder retour. Und beim Ness ist es einfach so, der Ness hat uns selber das Leben genug schwer gemacht, als er noch in Rapperswil gespielt hat. Hat genug anderen National League Club damals das Leben genug schwer gemacht, wenn er Cup geholt hat mit dieser Mannschaft. Und er ist ein Defensivcenter, also wenn ein Fan ihn an der Score-Qualität misst, dann kann ich dem Fan eigentlich nicht gut helfen, weil er ist...
Das ist so. Auch das hat man gemacht, oder? Man hat geschaut, man schaut nur Elite Prospect, wie viele Goal hat er geschossen. Genau. Und wenn man nicht weiss, was seine Position wirklich ist, wird schwierig mit einschätzen.
Darum ist es auch schwierig für ihn in Aschwa, oder? Wenn Aschwa will lieber 7-2 untergehen, hat einen Trainer, der 4 Sturmreihen bringt, wo keiner muss das Resultat halten. Und das ist dann für den Ness auch sehr schwierig. Und von dem her, wir sind sehr stolz. Und es zeigt auch jetzt wieder jemand. Man hat eine Kieferoperation gehabt, ein paar Tage später steht er schon wieder auf dem Eis. Da habe ich dann schon den einen oder anderen Hockeyspieler erlebt, wo dann sich länger braucht, bis er wieder einsatzfähig ist und in den Krieg zieht.
Genau, ja, in den Krieg zieht. Das werden wir jetzt gegen La Chotte von am Wochenende, am Freitag und Sonntag kommt es zu diesen Duell wieder auf dem Eis. Mike, das war schon wieder von der Folge Nummer 8. Danke vielmals. Hast du dir rund eine Stunde Zeit genommen für das Gespräch?
Danke vielmals, Raffi, dir und auch dir weiterhin eine ganz gute Saison.
Dankeschön.